Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Ihnen präsentieren zu dürfen, die österreichischen Sportreporter.
Nein, da ist ein Blödsinn passiert. Nicht die Sportreporter, sondern die Marktreporter zum Halbjahr. Servus Wolfgang Matejka im Studio.
Servus Christian.
Servus Gunter Teuber, grüß dich.
Ja, servus Christian.
Ja, grüß euch, wir sind aus Österreich. Der Hans Huber, der kommt jetzt am 9.7. zum Rekordtag des ATX, der 18 Jahre gehalten hat, auch in einem Song vor, auf den freuen wir uns. Der macht das Outro nämlich zu diesem Song. Und dieses Grüß euch, wir sind aus Österreich, da war er dabei. Und bei unserem WM-Song war er auch dabei. Damit ist er, glaube ich, der einzige Sportreporter, der bei zwei WM-Songs dabei war. Über die WM werden wir auch noch plaudern, aber wir plaudern über den Markt zunächst einmal. Wir senden am 9. Juli an diesem Rekordtag, der damals im Jahr 2007 das erstmalige Überschreiten der 5000 Punkte Intraday gebracht hat, nicht auf Schlusskursbasis 4.981 waren.
Historisch.
Ja. Historisch. Ja. 18 Jahre kalten, jetzt haben wir es mehr als 50 Mal übertroffen, stehen 30% höher. Wie geht's euch? Ich fange mal mit dir an, Gunter, jetzt.
Relativ relaxed, würde ich sagen, persönlich und auch am Gesamtmarkt, obwohl das erste Jahr durchaus, würde ich sagen, nicht geradlinig war. Ich meine, wir waren zeitweise 10-15% im Minus. Es war immer die große Frage.
Echt? Das habe ich voll verdrängt.
Ja, ob Herr Trump risikoorientierter wird dieses Jahr oder nicht. Er ist es geworden. Aber er wollte ja dann um jeden Preis wieder raus und eine Einigung. Und insofern sind wir, glaube ich, alle am Markt deutlich relaxter, als wir das zeitweise gedacht haben. Aber vielleicht dazu noch mehr. Weil es ist schon sehr viel am Markt passiert, auch unter der Oberfläche. Viele haben jetzt irgendwie das sehr einfach abgefrühstückt mit KI schlägt Geopolitik. Ich sehe das etwas breiter angelegt.
Und wie geht's dir, Wolfgang, zu einer First Impression?
Die First Impression, natürlich freut man sich, wenn ein Markt in solche Höhen hinaufkommt, weil die Awareness einfach viel zu stark auf den Markt auch niederfärbt. Und das haben wir auch schon lange, lange gebraucht, dass wir eigentlich nicht der Underdog in Europa sind, sondern auch was Herz sein können. Für einen Manager oder einen Asset Manager in diesem Markt ist es natürlich enorm schwierig, weil die Indexgewichte nachzukopieren, de facto unmöglich, die Trends zu erahnen oder zumindest fundamental zu begleiten. Manchmal auch wirklich einen magenverkrampft. Bewertungsmethodik, die man früher vielleicht angewandt hat, ist in solchen Märkten komplett out of the order. Es geht sehr viel um Geldflüsse, sehr viel um Kopie, sehr viel um ETF, Indexkopiererei. Also das sind alles Themen, die hier dazu mitgeführt haben, diese Performance-Signale zu erreichen. Für einen aktiven Marktbegleiter ist es natürlich immer eine Frage nach dem Sinn. Und
ja, it's a sin, würden die Pet Shop Boys sagen, aber es spricht mal wieder eine andere Meinung irgendwie. Und wenn du sagst Underdog, ne, wir sind sogar der Top Dog, wie man im Wrestling sagt, genau. Weil wir haben im ersten Halbjahr tatsächlich den ziemlich gleich jungen Eurostox 50 in beiden Sichten überholt, sowohl mit Dividenden als auch ohne Dividenden. Und das ist, glaube ich, durchaus auch eine feine Leistung. Aber beginnen wir mal mit dem Heimatmarkt. Nach der ersten Eng-Groove-Runde lassen wir eine kleine Recap-Runde vom ersten Halbjahr am Aktienmarkt mit Fokus ATX. Wer mag beginnen?
Naja, vielleicht starte ich mal kurz aus der breiteren Marktsicht. Ich meine, wir sind mit auf 12-Monats-Sicht, nicht nur Year-to-Date, weil man soll sich immer nicht nur am Jahreswechsel aufhängen. Wir sind 48% im Plus, 12 Monate beim ATX. Ja. Da sind wir in den USA bei 20, beim Eurostox bei 17. Mhm. Und das zeigt mir auch, wir haben eigentlich eine Breite der Marktbewegung. Ich würde es nicht nur an Thema KI festmachen. Sieht man auch sehr gut, beim Eurostox sind 33 Aktien im Plus, 17 im Minus. Bei uns im ATX sind 16 im Plus, nur 4 im Minus hier today. Das ist eine breite, breite Marktbewegung. Wir sehen natürlich in Teilbereichen, dass das Thema KI-Infrastruktur nach auch Europa rüberspielt und haben wir auch im ATX gesehen. Und natürlich die Banken, die Financials und die Infrastruktur weiter sehr, sehr, sehr stark bei dieser Zinskurve, die natürlich für den Kapitalmarkt wichtig ist, auch verständlich. Ich glaube, ich war zum Jahreswechsel, Jahresausblick konstruktiv auf diesen Sektor. Wir sehen das sogar noch ein bisschen weiterlaufen.
Okay. Ja, ich muss es natürlich in gewisser Weise als Asset Manager differenzierter sehen. Und unter diesem Aspekt ist natürlich eindeutig klar, dass der Finanzsektor eine Outperformance hingelegt hat, die du in Wirklichkeit ganz, ganz, ganz schwer, wenn überhaupt, nicht begleiten konntest. Und ergänzt dadurch, durch den Iran-Konflikt sind die Energiewerte natürlich auch enorm gut gelaufen. Das in Summe kombiniert diese Riesen-Performance. Ich muss allerdings auch zugeben, dass eigentlich die anderen Sektoren, begleitende Sektoren aus der Grundstoffindustrie, selbst die lange totgeglaubte Andritz hat da auch mitgeholfen, nach oben zu gehen.
Happy Birthday, 25 Jahre an der
Börse
mit 2.800% und 6.200 inklusive Dividenden.
Okay, genau. Passt. Aber dann auch noch die KI-Fantasie, die ja bei uns halt nicht ganz so direkt repräsentativ war, über die AT&S hat dann den Markt erreicht und deren Outperformance hat natürlich dann den ATX in einer Phase auch noch mitgehoben, in der die anderen Werte eigentlich auch noch mitgespielt haben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also das Drehbuch Hollywood-reif.
Absolut. Wobei, ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht zu vorsichtig sein. Wir haben teilweise beim ATX in der Spitze, das war 22, teilweise noch bis 24, einen Abschlag zum breiten europäischen Aktienmarkt, bewertungstechnisch von 50% gehabt. Wir haben uns der 30 angenähert, wir sind jetzt bei 20% oder weniger. Wir haben eine Multiple-Expansion bei uns gesehen. Aber ich denke, es ist noch ein bisschen Luft in einem Aufwärtsmarkt. Was mich nur etwas skeptisch stimmt, wir bekommen immer mehr mediale Aufmerksamkeit aus dem Ausland und hier sollten wir nicht glauben und suggerieren, dass das Gleiche nochmal wiederholbar ist. Also wir haben Medienanfragen, FAZ, Focus Money und alle sehen natürlich diese Gewinne.
Das liegt ja nicht an nicht an den Markt.
Ehrlich,
ja, aber, genau. Aber da den Spaß ein bisschen abzuhätschen, ich sehe es auch am Podcast, da sind die Hörerinnen und Hörer aus Deutschland ganz, ganz massiv im Steigen, schon mehr als aus Österreich. Also die Deutschen nehmen das im Xetra-Verbund mit als Titel, die man handeln kann, auch an anderen Börsen, Frankfurt und Co. und das funktioniert.
Ja, finanzmathematisch muss man sagen, haben wir die höchste positive Korrelation zu den Tech-Werten mittlerweile. Weil eben wahrscheinlich die AT&S als höchst volatiles Gut hier auch sein Indexgewicht mittlerweile einbringt in die Rechnung. Und in sonstigen Märkten ist halt eben dieses Thema viel höher gewichtet oder zumindest die Aufmerksamkeit auch aufgrund der disruptiven Charakteristik dieses gesamten Themas eigentlich so hoch.
Ich wollte nochmal kurz ins Wort fallen. Irgendeinen deutschen Podcast mal gehört, den MDAX, den man immer wieder im Sinn einer Rotation hin zu kleineren Werten dann mal sieht, Nebenwerte und Co., hat ein deutscher Marktteilnehmer dann gesagt, naja, nimmt da jetzt mal momentan den ATX, das ist zwar auch ein bisschen M im Vergleich mit dem DAX, aber halt eine andere Komposition und das gefällt ihm gut und nimmt man natürlich aus Österreich auch gerne mit. Ja, klar. Unbedingt.
Wobei, es ist schon sehr spannend, vor dem Iran-Krieg hatten wir ein Gewinnwachstumsschätzung einem ATX von 16%. Wir stehen jetzt bei 43.
Ja.
Also das gilt es zu halten das wird nicht 1:1 gehen, deswegen das zweite Halbjahr wird flacher und volatiler. Also auf 12-Monats-Sicht sehen wir keine 42%.
Nee, das ist auch kaum realistisch. Man hat begleitend natürlich eines auch feststellen können. In Europa ist zum Beispiel der Bankensektor derzeit ein höchst irritierender Sektor geworden. Es hat fast keinen Wettbewerb mehr. Jeder macht das Gleiche. Jeder traut sich hier in bestimmten Bereichen die Uniformität zu spiegeln. Ich kenne keine Bank, die jetzt mehr als 0,01% am Giralkonto vergibt. Der Wettbewerb ist de facto ausgeschlossen worden und das zugunsten der Banken natürlich. Und ich glaube, dass das zu einer Art M&E-Welle vielleicht sogar noch führen kann in Europa. Das sieht man an der UniCredit und der Commerzbank. Das wird wahrscheinlich der Beginn sein, aber das läutet meistens aber auch das Ende einer solchen Performance ein, wo du dann aus den M&E-Transaktionen einiger weniger vielleicht noch eine Performance-Attribution dir zurechnen möchtest. Am Ende wird es allerdings zu einem Wettbewerb führen müssen, weil ich glaube, das wird sonst ein zu mächtiger Faktor gegenüber der Politik.
Kommen wir kurz zu den Einzeltiteln. Zwei Namen sind schon gefallen, die Andritz, die AT&S, dazu auch noch die Banken. Gunther, euer Blick auf Österreich. Was hat dich überrascht? Was hat euch bei Raiffeisen Research im ersten Halbjahr überrascht, erfreut und was enttäuscht?
Wie angedeutet, Banken, Finanzen im weiteren Sinne ganz gut gelaufen. Ich meine, auf 6-Monats-Sicht waren Palfinger und Verbund jetzt nicht so gut gelaufen. Aber gut, wir haben hier teilweise zumindest bei Palfinger natürlich auch eine gute Historie zuvor gehabt und sind weiter auf den Titel auch konstruktiv gestimmt. Ansonsten, ich denke, die Föst hat ganz gut performt und wir sehen hier auch noch weiter Potenzial, auch gegeben ein paar politische Weichenstellungen. Und ansonsten, ganz klar, wir haben das Re-Rating des österreichischen Markts gesehen, wie wir, glaube ich, auch gerade diskutiert haben, gewisse internationale Beachtung. Ich glaube, darauf sollten wir aufsetzen, aber jetzt auch nicht denken, dass es so weitergeht. Wir haben ein vorsichtigeres Ziel. Wir sehen den ATX, ja, Richtung 7000 bis zum Jahresende, erstes Quartal. Aber dann sehen wir da wirklich langsam ein bisschen die Fahnenstange erreicht. Aber in Summe ein sehr solides, würde ich sagen, erstes Halbjahr und war so auch nicht ganz zu erwarten, trotz positiver Marktmeinung. Das muss man ganz klar sagen.
Okay, also ich adressiere jetzt einmal die zweite Linie. Erfreulich überrascht hat mich natürlich eine FACC zum Beispiel oder die eine Art und Polytech, whatever, die wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die sind natürlich noch bei weitem nicht in der Aufmerksamkeit der internationalen Investoren angekommen. Das ist eher so der Early Bird, der abgegriffen wird und deren Bewertung, wenn ich die FACC jetzt auf Zukunftswachstum und ihren Auftragsstand bewerte, ist noch einigermaßen stressbar. So gesehen eigentlich ein Versprechen für die Zukunft auch von den Nachfolgern der Aufmerksamkeitsnachfolger, die haben ja wirklich viel auch und intensiv gearbeitet, wo ich mir erwarte, dass es ein bisschen schwieriger werden wird, ist, glaube ich, diese lineare Fortsetzung der Finanzwerte über den gesamten Branchenkorb drüber gelegt zu sehen. Das setze ich eher auf die Versicherungen.
Dann nutze ich jetzt diesen Punkt als Zwischenbreak eben. Wir nehmen auf am 6.7. Ich glaube, es wird nicht viel passieren am Markt in den nächsten Tagen. Das wird vielleicht dann bei der Fußball-WM ein bisschen ein Thema sein. Und Fußball-WM ist auch ein Thema. Unser Song Market and Me, quasi die Hymne der Wiener Börseparty, geht am 9.7. heute live. Und da spielst auch du, Wolfgang Mateka, eine Rolle. Und da spiele ich jetzt dann zwei Stellen kurz ein.
Oh, großartig. Okay, zur Kaiserzeit war ich noch nicht dabei, aber das mit den Umsätzen, das könnte ich auch.
Ja, und ich war stolz, dass die Wiener Börse bis 1872 in der Kaiserzeit.
Und du wolltest auch noch was sagen, Hans Huber.
Hätten wir das Österreich-Weltmeisterreif nicht eher für den Wiener ATX aufnehmen sollen?
Das war auch der Idee gewesen. Ja, da habe ich auch lachen müssen, Gunther. Österreich-Weltmeisterreif auf dem Wiener Markt. Wir haben es im Halbjahr balanciert, ist jetzt ein bisschen schwer, weil um den Markt weiter so gut in Balance zu halten, um die ganz schlechte Brücke zum Versprecher zu bringen, wird man sich in Österreich schon anstrengen müssen. Schauen wir mal ein bisschen jetzt in Richtung Ausblick. Welche Einzeltitel gibt es da Rotation in euren Teams, in euren Strategien oder in euren Köpfen? Wo kann es im zweiten Halbjahr hingehen? Wieder mit ein bisschen detaillierteren Blick auf unseren Heimatmarkt im ATX.
Naja, ich denke erstmal, man muss ganz klar sagen, auch der ATX hat natürlich von einem positiven globalen Kapitalmarktumfeld profitiert. Wir sehen das erstmal noch intakt, wie angedeutet. Wir hatten auch in den USA vor dem Iran-Krieg ein Gewinnwachstum von 13% gepreist. Wir haben jetzt 25% gepreist. Halte ich für die USA möglich, zumindest jetzt auf kurze Sicht. Zumindest in Teilbereichen. Es kann aber schon die eine.
Das Gesicht von Wolfgang immer schauen.
Ja, ja. Es okay, kann okay. Natürlich die eine oder andere negative Gewinnüberraschung schon daherkommen. Ich halte es noch für möglich. In einem weiteren Markt, der nach oben gerichtet ist, würden wir teilweise auch die zweite Reihe sehen. Wir haben da so ein bisschen Kapsch vielleicht im Fokus, Meyer-Mellenhof, die ja Fokus auf Profitabilität, Effizienz legen.
Und ATX-Return ist keine Rolle, oder? Wir werden in den ATX fix zurückkommen, aber spielt das eine Rolle, deiner Meinung nach?
Eher glaube ich, ja, dass wir jetzt eine klare Unternehmensstrategie auf Profitabilität und Effizienz sehen. Ansonsten werden wir, wie gesagt, eher Föst und Palfinger sehen. Ich bin auch beim Kollegen natürlich, dass die Banken schon sehr weit gelaufen sind, aber das Thema Industrie, Grundstoffe sind ganz gut laufen. Und vielleicht, dass die zweite Reihe jetzt bewertungstechnisch nachziehen kann. Wir haben es in Anführungszeichen auch freuen. Bei den Banken und Finanzen gesehen, wo auch die RBI dann ein bisschen nachgezogen hat bei den klassischen Banken und Finanztiteln. Und sowas würden wir uns zum Teil jetzt auch noch für den einen oder anderen Wert in Österreich erwarten.
Ja, sehr gut. Kann fast überall zustimmen. Beim Wachstum in den USA bin ich ein bisschen skeptisch, weil es ist erwiesen, nahezu 100% des heurigen Wachstums ist KI-related. Das heißt, rein aus den Investitionen in Richtung KI, durch KI begleitet, ob das Energieinfrastruktur etc. inkludiert ist, ist de facto das gesamte US-Wachstum darstellbar. Sonst investiert kaum jemand daneben. Das ist in wirklich eine Zweiteilung der Gesellschaft, nicht nur im Publikum, sondern auch bei den Investoren und bei den Investments. In Europa ist das nicht so der Fall. Europa hat eher die gegenseitige Perspektive, dass Europa beginnt, mehr und mehr zu investieren. Das Paket in Deutschland ist bereits ein richtiger, guter Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, auch die Zustimmung dazu sollte eigentlich die Politik aus ihrer Stasis befreien und ein wenig mehr Dynamik in diese Entscheidungskurve hineinbringen. Stichwort Punkte, Punkte Österreich. Du warst immer gut beim Kopieren, also mach's nach, was die Deutschen vormachen. Und wir haben so viele gute Ideen, was den Kapitalmarkt betrifft. Christian, du selbst oder wir alle sind ja eigentlich schon x-mal aufgetreten mit Vorstellungen, Ideen und Präsentationen, wie es eigentlich die Low-Hanging Fruits in dem Bereich zu ernten gibt. Also das wäre mein Wunsch, in der zweiten Hälfte des heurigen Jahres hier auch noch Initiativen zu sehen, die ja schon längst in den Schubladen liegen müssen. Sonst von den Unternehmen her freue ich mich auf die Perspektive, dass die zweite Reihe auch ihre Attraktivität wieder zeigen darf. Sie tut es zwar, aber man nimmt es halt noch nicht so investitiv zur Kenntnis, sonst würden die Kurse schon ganz anders aussehen und eine viel breitere Performance.
Es ist selektiv, ja.
Ja, sehr selektiv. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass die Unternehmen, und ich spreche auch wirklich mit vielen Unternehmen, sich im Hintergrund einfach verzweifelt in die Ecke setzen, sondern die geben wirklich Gas und strukturieren um. Und sehr viele haben sich eigentlich in den letzten Jahren komplett neu definiert. Und das ist teilweise noch nicht belohnt. Und auf das warte ich.
Ich bin in Teilbereichen natürlich bei dir, eine gewisse Skepsis in Bezug auf USA und dass hier sozusagen nicht alles ganz breit aufgestellt ist, teile ich. Andererseits muss ich sagen, ich sehe die US-amerikanische Gesellschaft und Wirtschaft trotzdem weiter in der Transformation zu dem, wo es hingeht, als wir in Europa. Ja. Und in solchen Umbruchsphasen ist es natürlich auch oft so, dass gewisse Branchen und Zweige sich sehr abkoppeln. Also ich bin leicht positiver und vor allem, was für mich sehr wichtig ist, und das ist natürlich für das globale Kapitalmarktsentiment wichtig, ich glaube erstmal, auch wenn Zweifel irgendwann wieder kommen, ist dieses USA-Besonderheit, US-Exceptionalism da. Mit relativ hohen Zinsen, ja. Natürlich teilweise selektiv, erzeugt man zumindest doch ein Wirtschaftswachstum, das sich für eine entwickelte Volkswirtschaft erstmal sehen lassen kann.
Das stimmt, aber es muss erst sich beweisen. It's about to be proved. Die Investitionen, danke die derzeit die Wirtschaft, ja, ja meine ja, Anglizismen, das habe ich nur dir zuliebe gesprochen.
Ja, ich weiß, ja, I'm loving
it. Aber,
hat sogar McDonald's einen Claim draus gemacht, glaube ich. I'm loving it oder irgend sowas in die Richtung.
Ja. Aber diese Investitionen, die müssen sich ja erst beweisen, dass sie genau diese ökonomischen Effekte in sich tragen, die diese Investitionen eigentlich versprechen. Das heißt, du hast es derzeit am Spreadsheet, du hast es durch die Investments, die das Spreadsheet de facto befeuern, auch in den Wirtschaftsdaten, aber die Realisierung des ganzen intrinsischen Wertes, wie man so schön sagt, die ist noch nicht da. Und was dazwischen steht, ist, dass sich die erhöhten Zinsen, du hast das angesprochen, Zinsen sind ja nicht runtergekommen und aufgrund der Staatsschulden werden die das auch nicht tun, sich mehr und mehr in einem Wettbewerb um die Kunden befinden, sodass die Zinsen eigentlich weiter nach oben gehen. Und würde man jetzt wirklich den ökonomischen Weg vordenken, dann ist dieser Weighted Average Cost of Capital, der die Basis der Kalkulation, ob er Investment Sinn gemacht hat oder nicht, eigentlich derzeit zulasten derjenigen, die sagen, das wird sich schon ausgehen, weil am Schluss muss das der Konsument bezahlen. Und ob das Apple iPhone jetzt um 120 Euro teurer wird, weil die Speicherchips da drinnen so viel teurer sind und dass das der Kunde so frisst, bin ich mir nicht ganz sicher. Und genau dieser finale Cut, der fehlt uns logischerweise.
Ölpreisinflation sollten wir auch noch kurz thematisieren. Mhm. Kandidaten natürlich für Wörter des Jahres. Wie seht ihr das weitergehen?
Ich glaube, der Ölpreis ist diesbezüglich eigentlich durch sein Tal der Tränen durchmarschiert, hat einen sehr, sehr positiven Effekt in sich getragen, den wir derzeit als Europäer noch nicht so wirklich bemerken. Aber in der Politik und aber auch in den Entscheidungsgremien ist dieser Mast zur Energiewende angekommen. Also ob das jetzt da in exponentiellem Ausbau der Windräder final endet, glaube ich nicht. Aber es endet darin, dass man beschleunigt den Netzwerkausbau einmal angeht. Das ist ein Sektor, den ich als für die nächsten 10 Jahre blind zu adressieren mir denke. Denn wir werden es nicht umhin schaffen, es mit einer erhöhten Elektrifizierung zu tun zu bekommen. Es gibt fast nur Vorteile daraus, bis zur Produktion. Die Produktion ist halt noch immer sehr stark mit CO2 und tralala behaftet. Aber das zu müssen, ist, glaube ich, ein de facto ein Fixum auf der politischen Landkarte und wird auch mittlerweile auch angegangen. Das eine mal ungeschickt, das andere mal viel direkter. Aber da versuchen wir uns aus dieser Abhängigkeit, die uns ja die letzten Jahre mehr und mehr vor Augen geführt ist, etwas zu entfernen.
Also ich denke, der Ölpreis hat ganz klar seinen Peak gesehen und es ist eher mit Abwärtsrisiken mittelfristig zu rechnen, die wahrscheinlich noch etwas deutlicher ausfallen als derzeit vielleicht zum Teil erwartet. Ich glaube, es ist eine Folge des Iran-Kriegs, die nicht so ganz überall schon visibel ist, ja, dass die Machtlosigkeit oder Zerfall der OPEC ein Resultat ist. Wir werden einen Preis- und Verdrängungswettkampf sehen und das heißt natürlich auch, wir sehen schon einen gewissen Rückgang bei der Inflation in Teilbereichen in entwickelten Volkswirtschaften. Deswegen glaube ich auf der Zinsseite, aber Achtung, auf der Leitzinsseite nicht an ein wirklich High for Longer oder Hikes in 27er Jahr rein. Aber ich glaube nicht, wie vorher angedeutet, ja, die Kapitalmarktzinsen werden nicht mehr wirklich runterkommen, auch wenn die Leitzinsen noch leicht nach unten gehen. Und im Zweifel werden sogar die Kapitalmarktzinsen leicht nach oben gehen bei sinkenden Leitzinsen, also steilere Zinskurven.
Jetzt sind wir an einem Punkt am 6.7., der ganz exakt passt. Denn der Wolfgang, du hast heute zu Mittag einen Kommentar gebracht, getitelt mit, wir werden uns klar sein müssen, dass die Zeiten billigen Geldes vorbei sind.
Richtig.
Da möchte ich auch noch ansetzen, vielleicht für diejenigen, die noch nicht gelesen haben, wir werden ihn in den Shownotes verlinken, den Beitrag kurz, some of the parts, dieser kurze Zusammenfassung, was du da geschrieben hast und dann in Gunther um 2, 3 Worte dazu.
Okay, also das ist beginnend mit einem Rückblick auf unsere Tiefzinsperiode von vor 10, 15 Jahren, wo wir negative Renditen hatten und wo wir uns in Wirklichkeit auch akzeptabel dem gegenüber gestellt haben, aus der Not von Mario Draghi, was er immer braucht und so weiter. Interessant.
Das Anglizismus.
Jetzt hast du das auch den Anglizismus vermieden.
Ja, genau.
Whatever it takes. Und unter diesem Aspekt hat es damals natürlich ein Momentum gegeben, dass das billige Geld auch so akzeptiert wurde, auch im Wirtschaftskreislauf billige Investments de facto möglich waren und daraus eine Art ökonomische Rechnung basierte, die jetzt damit diesen riesen Wachstumsraten eigentlich sich gar nicht beschäftigen musste, um zufriedenstellende Ergebnisse zu liefern. Okay, das hat man, diese Effekte haben wir hinter uns, aber jetzt beginnt es mehr und mehr aufgrund dieser Rieseninvestitionen auch, die in Amerika losgelöst sind oder dieser europäischen Investments in die Energiewende, dass die Suche nach Kapital in Verbindung mit den geopolitischen Risiken, mit Verteidigungsausgaben etc., die uns alle erreichen, Stichwort Infrastruktur in Deutschland, besonders. Also überall werden die Schulden gestresst und dieses Stressmomentum trifft auf ein Investitionsmomentum, das jetzt die Reserven dieser Hyperscaler, dieser Oracle, Googles, Metas etc. zu übersteigen beginnt. Aus deren Cashflow wird nichts mehr investiert, sondern die nehmen sich auch das Kapital von den freien Märkten. Und das ist der Wettlauf ums verfügbare Investmentgeld und der wird derzeit geführt. Und wir haben eine Situation, dass genau dieses Geld jetzt mehr und mehr sich nicht mehr dem ökonomisch besten Preis widmet, sondern der Verfügbarkeit widmet. Dass du sagst, okay, egal welcher Preis, aber ich nehme jetzt die 20 oder 25 Milliarden. SpaceX, einen Tag nach dem IPO, wo man sagen könnte, jetzt hat er eh schon genug, der Musk legt nur 25 Milliarden Anleihenemission nach. Und in Wirklichkeit fragt man sich, wozu und warum. Und ein Spieler betritt gar nicht den Raum, der ist schon lange drinnen und der wird jetzt mehr und mehr auch durch die KI sichtbar zu einem Wettbewerber. Das ist China. China hat seine ganzen Investitionen in zuerst Immobilien, aber dann in die Automobile, in die Elektroumstellung. Darf nicht vergessen, was China im Hintergrund alles an Energiewandelinvestitionen schon vollzogen hatte, durch seine staatsnahen Banken finanziert. Das siehst du nicht normal. Die haben den Kapitalmarkt de facto nicht betreten und genau dieser Spieler tritt aber jetzt ins geopolitische Wettbewerbsmuster ein. Die KI der Chinesen, vor der fürchtet sich jeder. Und man sagt doch gleichzeitig, die Ökonomie dieser KI-Anbote zum Beispiel ist vielleicht gar nicht so prioritär, wie es diejenige Ökonomie der westlichen Angebote sein wird müssen. Spannend. So gesehen, der Wettbewerb, der wird Verzerrungen haben und trifft sich am Kapitalmarkt bei der Suche nach Kapital.
Ich meine, du hast jetzt sehr stark die sozusagen Nachfrageseite thematisiert. Mhm. Ja. Ich glaube, wir müssen auch auf der Angebotsseite denken, also Stichwort Notenbanken, dass wir hier auch ganz klar einen Zug sehen zu weniger Liquidität und weniger Planbarkeit. Was ich als klassischer Ökonom und Analyst auch richtig finde, weil ein Notenbankhandeln muss jederzeit flexibel sein. Man muss den Märkten nicht immer eine Guidance geben und ein Versprechen, auch wenn derzeit natürlich sich viele aufregen, dass das nicht mehr so passiert. Und insofern finde ich es auch richtig und wichtig, in welche Richtung die Fed sich auch bewegt und auch, dass die EZB sich langsam aus diesem sozusagen Korsett wieder rausbewegt. Und da gibt es viele kleine Bausteine, die zusammenpassen. Wir haben jetzt wieder eine Diskussion über eine höhere Mindestreserve bei der EZB. Mhm. Das wird die verfügbare sozusagen Überschussliquidität in Europa reduzieren. Bei der Fed ist das Thema Bilanzabbau, wie groß ist die Notenbankbilanz. Das heißt, unsere Notenbanken wollen wieder zurück zu einem Zustand, wo Liquidität knapper ist. Und das aber natürlich in einem geopolitischen Umfeld, wo vielleicht sozusagen auf der Competition-Seite das nicht so gedacht wird wie bei uns.
Richtig, ja.
Also isoliert gesehen finde ich das absolut richtig, auf welchem Weg sich unsere Notenbanken befinden. Aber in dem Umfeld kann das ganz schön spannend werden. Und natürlich, es überrascht dann den Markt vielleicht hier und da, der ein oder andere Schritt, der an sich inhaltlich richtig ist, aber vielleicht dann doch, am Markt etwas für Hiccups sorgen kann. Und das könnte vor allem, muss man ganz ehrlich sagen, Richtung 27 ein größeres Thema werden. Mhm. 26 ist das Thema Notenbankbilanzen, Liquidität noch ganz gut unterwegs, Richtung 27.
Ja. Ein Faktor kommt dann noch hinzu, der wird jetzt langsam aber doch aus dem Blickwinkel herausgefadet. Das ist der ganze Private Equity, Private Credit Faktor. Der hat in Amerika eigentlich an seiner Dringlichkeit, ihn zu lösen, keine Aggressivität verloren. Er wird nun nicht kommentiert. Aber Private Credit, Private Equity, das wird uns noch begleiten.
Vor allem Ersteres, glaube ich, ne?
Ja, aber wenn du dir an Apollo und Co. anschaust, die haben Probleme bei ihren Private Equity Funds. Die haben Rücklösungen in sehr großem Ausmaße, die sie teilweise nicht befriedigen können. Die setzen auch hier aus. Also dieses Thema sieht nach außen hin noch relativ klein aus, würde man allerdings den Analysen, und zwar der Grund ist der, du brauchst darüber nicht unbedingt berichten, deswegen haben es auch sehr viele gemacht. Aber das wird uns noch erreichen.
Gunther hat die Mindestreserve angesprochen, die institutionelle natürlich. Was mich unglaublich ärgert, ist, dass dem privaten Selbstständigen seine Mindestreservenchance, ich sage nicht mal Pflicht, genommen wird mit dem Streichen der Paragraph 14 Wertpapiermöglichkeit, unseren Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Ich bin Selbstständiger und da hast du halt immer ein paar Wertpapiere kaufen können, weil Investitionsgüter, was soll ich da als Medienunternehmen investieren, großartig. Und damit wieder mal ein Zeichen auch gegen den Kapitalmarkt, nicht nur gegen den Mittelstand, sondern auch gegen den Kapitalmarkt, weil ich einfach diese vierjährigen steuerbegünstigten Wertpapiere, die keine Begünstigung sind, sondern nur ein Ausgleich Angestellten gegenüber, dass das niemand thematisiert,
das ist ein Wahnsinn. Ich auch nicht.
Es ist einfach ein Wahnsinn. Ja.
Solche Themen interessieren hier in Österreich nicht, Christian.
Solche Themen interessieren nicht. Ich komme noch.
Also ich kann nur sagen, ich glaube, ich habe es schon woanders öffentlich auch gesagt. Wir sind
auch öffentlich, Gunther, das wird gesendet.
Ich sage ja, woanders öffentlich hatte ich es auch schon gesagt. Wir hatten gewisse Diskussionen mit einem Minister, der für Wohnbau auch zuständig ist, und in gewissen Diskussionen fällt dann hier in Österreich vielleicht so ein Wort wie, der private Wohnbau kann nicht zur Lösungsfindung beitragen. Also ich glaube, wenn wir ohne privaten Wohnbau den Wohnungsmarkt in Österreich nicht lösen wollen, dann weiß ich auch nicht, wie wir das lösen wollen.
Also ich kann da noch eines dazu beitragen, das ist schon wirklich meinem Alter geschuldet, aber vor mehreren Jahren habe ich mit einem Volkswirt einmal gesprochen und der hat mir irgendwie, so glaube ich sogar im Rahmen meiner Ausbildung im CEFA, Der hat mir erklärt, in Wirklichkeit geht es bei den ganzen Steuererhöhungen ja in Wirklichkeit nicht um zusätzliches Geld. Das Geld kriegt der Finanzminister so oder so. In einem Zeitraum zwischen 12 und 18 Monaten hat er alles. Das ist übrigens auch der Zeitraum, wo die Inflation am ehesten wirkt. Also der kriegt das. Das Einzige, was er nicht bekommt, ist das Geld, das wir sparen. Das liegt dann am Konto. Das war noch übrigens vor Einführung der Zinsertragsteuer oder CEST.
CEST hat er das am Anfang
gezählt. Genau. Das hat sich dann geändert dadurch. Aber er hat gesagt, in Wirklichkeit geht es bei jeder Steuererhöhung nur darum, dass er es gleich bekommt oder schneller bekommt. Alles andere ist in Wirklichkeit final das Gleiche.
Org. Bleiben wir bei großen Zahlen noch. Wir senden, wie gesagt, am 9.7. diesen Tag, finde ich persönlich als langjähriger, markthistorisch interessierter Mensch jetzt auch sehr, sehr spannend. 5.000 Punkte haben wir damals überschritten, jetzt sind wir bei 6.500 und im ATX jetzt zu den großen Zahlen um genau 10.000 Punkte Höhe, also ziemlich genau 10.000 Punkte bei 16.500 steht der ATX Total Return, der natürlich in einer Teletubby-Welt unterwegs ist, wo es keine Zinsen, keine Zinsen, Spesen, kein Käst und gar nichts gibt. Ja. Ja. Die Wiener Börse rechnet erfreulicherweise den ATX NTR, den Net Total Return, wo zumindest die Dividenden-Käst abgezogen wird. Der steht bei 13.200, also 16.500, reiht sich da in der oberen Hälfte ein. Und wir rechnen auch noch den ATX True mit, der vom Startwert 1.000 einen potenziellen Gewinn auch noch mit 27,5 verkästet. Wenn du so einen imaginären ETF, der steht genau bei 10.000, noch immer leibernd und noch immer vor Spesen. Also verzehnfacht in 35 Jahren, aber vor Spesen.
Ja, gut.
Und die waren ja durchaus in den Long-Term, da ist eine Beschleunigung
so schon andere. Unwohl, die kannst du halt schwer kalkulieren.
Wir sind alle irgendwie auch aktive Investoren, du im speziellen Wolfgang und natürlich, auf Wienerisch, mich fällt das natürlich ein bisschen an, wenn so ein Bester aller Welten, ohne irgendwelchen Belastungen, ohne irgendwelchen Finanzministern und so weiter. Ja, eine Frau haben wir auch gehabt, die Frau Feck, das jetzt auch nicht besser gemacht, muss man ganz ehrlich sagen.
Aber was da musst du halt den Spread auch noch mitkalkulieren und da tust du einen schlechten Dienst, wenn du den Spread von vor einigen Jahren.
Wir bleiben positiv. Wolfgang, du schaust ja auch immer die 100-Jährige an, da reden wir ja
richtig,
jedes Mal
drüber. Ja, genau.
Wo steht denn der Nullkupon?
Der Nullkupon, der steht bei 4,21. Das ist eine Yield von 3,37%, das ist gar nicht so viel. Aber das ist das Wunderzinseszins, das da drinnen stattfindet. Wahnsinn. Das ist riesig.
Das heißt, wenn du jetzt um 4, irgendwas kaufst, kriegst du 100 getilgt.
Dann kriegst du in 96 Jahren 100. Ja. In 94 Jahren.
Das ist doch ein Geschäft,
oder? Ja, das ist ein Geschäft.
Ja, das ist ein Wahnsinn, ja. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und dann haben wir natürlich noch auch als Thema mit großen Zahlen, mit neuen Regeln bei roten Karten. Also der Trump, der erweitert seine Macht. Unglaublich, gell, muss man schon sagen. Wie gefällt euch die Fußball-WM bis jetzt? Und jetzt muss ich kurz den Zeitstempel einbauen. Wir sind mit der Runde der letzten 16 mit dem feststehenden Viertelfinale noch nicht ganz fertig, weil wir eben am 6. Juli aufnehmen und am 9. Juli senden, dann ist das Viertelfinale bekannt. Wie hat es euch bis jetzt gefallen? Österreich, Deutschland vielleicht im Speziellen?
Ja, ich muss sagen, bei Österreich, ich gebe es ehrlich zu, ich bin ein ganz sensibler, vielleicht wenig im Markt, aber bei Fußball bin ich das. Ich schaue mir es fast nie wirklich an, ich halte es so schwer aus. Aber ich habe mir es alle im Rückwärtsgang angesehen, also danach.
Du bist nach hinten gegangen und hast
dich umgedreht, am Laufen. Nein, ich habe sehr wohl bis in die Nachtstunden hinein mir dann die Aufzeichnungen angesehen. Ja. Es ist vielleicht ein bisschen verrückt, was ich da mache, oder es ist sicher kein Charakterdefekt.
Ich muss fragen, mit Kenntnis des Ergebnisses oder ohne?
Mit Kenntnis des Ergebnisses.
Also nicht Real Life, sondern wirklich zuerst schauen und dann, wie konnte das passieren?
Sonst kann ich nicht schlafen. Sonst würde ich selbst dann, wenn es eine Aufzeichnung ist, würde ich die Nacht noch mitdenken, wie man das eine oder andere jagt. Ja, leider, da bin ich viel zu, ich weiß nicht, sensibel oder dumm, kannst du sagen, wie es ist. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte mir gewünscht, nicht aufgrund der Ergebnisse, sondern ein bisschen mehr Selbstvertrauen von unseren Fußballern, die kennen es ja wirklich. Ja. Dass das 1:0 bei Argentinien de facto ein Foul vorher war, sieht der Blinde mit Krückstock, dass die den Messi so schützen wollen, das war, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Auftrag war, sondern irgendwie Sentiment. Ich glaube auch, dass die Politik bei Weltmeisterschaften aus jedem Land irgendeinen Schiedsrichter dabei haben zu müssen, eine Unsicherheit importiert, die aufgrund der Unerfahrenheit von irgendeinem usbekischen oder sonstigen Schiedsrichter de facto zu einem unangenehmen Event de facto führen muss. Aber so gesehen, im Nachhinein betrachtet, sind wir wahrscheinlich ich würde nicht sagen gerecht, ungerecht ausgeschieden, weil unser Potenzial viel höher ist. Wir sind halt keine Wettbewerbsmannschaft, das muss man sagen. Das sind die Deutschen normalerweise eher. dass denen das passiert ist. Ich glaube, die haben damit nicht gerechnet, dass dieses 2-2
abgeht. Aber die Brasilien ist auch schon Erfahrung in solchen
Korrekt,
Sachen,
die Brasilien.
Aber die Presse hat das in einem Wort super zusammengefasst, diese WM aus österreichischer Sicht. Ja, irgendwie komisch.
Irgendwie
war es komisch. Gunter Deutscher Brille.
Der beste Witz ever.
Ja, komisch, gell?
Ja. Irgendwie war es komisch. Der beste Witz. Muss ich euch erzählen, ja.
Naja, aber...
der Witz von Wolfgang.
Kurzer Witz.
Kurzer Witz-Break, ja.
Der hat mich mehrmals durch die Jahre durchgehalten. Zwei Menschenfresser fressen einen Clown. Sagt der eine zum anderen, schmeckt irgendwie komisch.
Ja, ist gut. Ja. Der ist gut. Dann darf ich meinen Marktwitz vielleicht noch bringen. Der ist aber nicht jugendfrei. Aber es wurscht, die Podcast-Hörerinnen und Hörer werden es aushalten. Was ist der Unterschied zwischen einem Market Maker und einer Prostituierten? Weißt du das, wer? Ich sag's auf jeden Fall. Die Prostituierte heute den Preis, wenn es die Size sieht. Ja, genau. Ja, aber okay, geht eher gegen den Markt, der Witz, aber was soll's? Stimmt das eigentlich noch aus Market Maker Sicht?
beim Marktpreis. Ich glaube ja, das stimmt. Ja,
stimmt noch. Gunter Deutschland, entschuldigen, wir haben dich durch Witze unterbrochen.
Also Österreich halte ich ganz kurz. Ja, man war bemüht, aber es geht besser und ich glaube, das passt zur Lage im Land. Ähnlich auch in Deutschland, wobei ich sage auch in Deutschland, das hat schon wahrscheinlich was mit Leadership, Klarheit und auch Motivation zu tun, weil wir sehen viele kleine und fokussierte Nationen wie Norwegen oder die Schweiz, aber das ist nicht nur, was bei dieser WM passiert, da liegen halt 10, 15 Jahre Vorbereitung im System dahinter. Und natürlich, ich glaube, als Leadership-Figur hat, glaube ich, Herr Nagelsmann nicht die besten Entscheidungen getroffen und die Kommunikation. Ja. Und das ist natürlich für eine Turniermannschaft und das Mannschaftsgefüge schon sehr wichtig.
Und keiner wollte dann Elfer schießen, war auch ganz komisch.
Das spricht für ein nicht funktionsfähiges Mannschaftsgefüge. Ja. Ansonsten muss ich sagen, zweigeteilt. Ich kann der großen WM schon ein bisschen was abgewinnen, weil man teilweise Länder sieht, die man vielleicht sonst nicht sehen würde, die teilweise sehr stark auch auftreten.
Kap Verde, natürlich viele Spieler
haben, die international schon in akzeptablen Ligen spielen, ganz oben, aber man sieht, die haben die Basisqualifikationen ganz gut drauf und da spielt dann oft Motivation und Leadership eine Rolle. Aber ich bin froh, dass mein Sohn nicht mehr von meinem Geld Panini-Album füllen muss, ja, weil bei dieser WM ist das, glaube ich, relativ teuer. Aber Afrika im Kommen, ja, muss man ganz klar sagen. Ja. Und diese fokussierten kleinen Nationen, ja, und auch hier USA besser als erwartet im Fußball, muss man wirklich sagen, weil ich ja vorher bei dir so eine prinzipielle USA-Skepsis rausgehört habe im Ökonomiebereich. Mhm. Aber ja, hier ist doch Europa doch, denke ich, bisher ganz gut unterwegs, muss man sagen.
Ja.
Auch im Vergleich zu Lateinamerika.
Bei USA muss man halt aufpassen, dass der Schiedsrichter nicht doch irgendwo die Regeln dann einseitig aus Angst vor Donald anders interpretiert. Aber never mind. Das ist richtig, ja.
Nevermind, Nirvana, super Album.
Genau,
hervorragend. Muss man natürlich sagen, Cobain-Kurtel. Und der Cobain-Kurtel, der Cobain-Kurtel, der Harald Juncker, ne, ist ja auch eine wichtige, der macht nämlich kein Hydration Break. Und das ist das
Leibende. Keine Trinkpause.
Keine Trinkpause.
Never stop.
Geht man weg, die Trinkpausen. Ich mag's nicht.
Ich glaube, nicht einmal einer trunken mehr,
weil es kalt war. Die haben nur sich anquatschen lassen vom Coach und haben es dann überhaupt nicht mehr verstanden.
Richtig,
obwohl es vorher einen guten Flow gehabt haben. Nein, ich mag's nicht.
Aber wenn du so ein Spiel wie gestern siehst mit England.
England in der Nacht, Mexiko. Ja,
ja, stehend K.O. Ja. Ohne Trinkpause.
Ja, die Höhenlage.
Ja, genau, die Höhenlage.
So wie beim ATX jetzt, der ist auch
korrekt, ja.
Der ist auch in Höhenlage.
Trinkpausen im ATX.
Trinkpausen, Hydration Break. Don't go, kennt man.
Ja.
Weißt was, wir werden jetzt Don't Go, da kümmere ich mich drum. Ich werde Don't Go für eine Hydration Break Sommerparty.
Der Ekeveriere ist eher Fußballer, glaube ich, oder?
Ja, vom Namen her allein schon.
Okay, na, genau. Ja,
aber wenn
man schon Namen... Der braucht auch kein Mikro, der spricht nur so laut. Ja.
Okay, das so laut. Weiß die Christine von den ganzen Calls und die verkaufen sich auch gut. Die haben sich ganz knapp in meiner 25-Jahr-Wertung vor der Andritz halten können. 3000% plus ohne Dividenden versus 2800. Die AT&S kommt jetzt auf 1700. Schon mit beschleunigt. 25 Jahre ohne Dividenden.
Ja.
Ja. Muss man dazu sagen, yes.
Also in der Kapitalmarktökonomie kommt sowas nicht oft vor. Irgendwann muss dann Return haben.
Ich bin gespannt, wie diese Weltmeisterschaft zu Ende gehen wird. Es auf jeden Fall macht Spaß und was mir auffällt, die ganz, ganz schweren Unsportlichkeiten bis auf Paraguay sind eigentlich nicht gegeben.
Nicht gegeben, ja. Nicht
ausgeblieben, ja. Bis auf den Trump und Paraguay.
Ja, richtig, ja.
Muss man sagen,
ja. Also das war schon. Aber ja, gut.
Was
alles geht, ja, ganz genau. Jetzt wird es vielleicht
noch einmal. Jetzt ist ein bisschen Ruhe, auch natürlich in Hormuz, ist ein bisschen weit nach hinten. Das wird alles wieder depperter werden, wenn die WM vorbei ist, glaube ich mal. So wie man es auch beim Putin und die Olympischen Spiele gesehen hat, irgendwie. Das glaube ich schon. Aber auf der anderen Seite kommen die Midterms. Also es ist.
USA-Zollpolitik soll in den nächsten Wochen und Monaten auch noch einiges daherkommen. Da wird einiges vorbereitet. Aber ich glaube, der Markt hat da eine gewisse Resilienz mittlerweile entwickelt.
Naja. Schaut, was ich muss aber sagen, das ist Urteil vom Supreme Court.
Ich habe deine rote Karte.
Das Urteil vom Supreme Court, das letzte Woche ergangen ist, war für mich schon ein gewaltiges Alarmzeichen. Also den Supreme Court so weit zu instrumentalisieren, dass der sagt, ja eigentlich, wenn die Cox was anstellt, dann darfst du das rausschmeißen, aber sonst nicht. Dann musst du nur was finden, dass sie was angestellt hätte. Damit kannst du die Fed genauso beeinflussen und personell besetzen. Aber sämtliche anderen, die SEC, die Energiebehörde, Stromberg, alle normalerweise Unabhängigen darf sich jetzt de facto der Donald Trump seine Führungskrew aussuchen. Das gibt's in kaum einem anderen Land außer Bolivien.
Männer, da kommt noch was rein, entschuldigen. Vom Dirk. Ihr kennt den Dirk, ne?
Ja.
Nicht vergleichbar mit Horst, sondern mit Zira. Ja, Dirk, deutscher Investor Relations Kreis, der schickt jetzt gerade eine Pressemeldung rein und die muss ich jetzt noch lesen. Aktionärsidentifikation, Shareholder-ID. Und der Dirk schreibt, dienten Sie ursprünglich dem Wohle der börsennotierten Gesellschaft, Ihr Aktionariat besser zu kennen und zu verstehen, ist aus dem Recht eine Pflicht geworden. Ab kommenden Jahr müssen die Unternehmen Daten aus der Aktionärsidentifikation für Steuerzwecke an die deutschen Finanzbehörden weiterleiten.
Unglaublich.
Bist du deppert, oder?
Ja. Also das ist dann
das
schon.
Das machen ja nicht einmal noch alle.
Erstens das und zweitens.
Da müssen sie alle machen eigentlich. Ne?
Ein Schritt zu viel und in Wirklichkeit einer zurück. Schon erstens, ob das mit der Datenschutzgrundverordnung nicht kollidiert, das wäre die erste Frage. Zweitens, bist du als Aktionär dann mit Steuerzahler zweiter Klasse?
Du weißt ja gar nicht, was irgendwelche Shareholder-ID-Unternehmen da über dich genau. Als Asset-Manager ganz da genau. Herum IDen.
Wie alt die Daten sind.
Genau.
Und das ist ja das Nächste. Also,
bist du deppert.
Ist nicht gut. Ich glaube, das wird auch nicht überleben. Ich glaube, kann man es mir nicht vorstellen, da wird so viel Proteste geben.
Da brauchen noch ein paar Hydration-Breaks in der Zwischenzeit. Aber mit schärferen Sachen. Und darüber könnte man auch lang weiterreden. Wie gesagt, Harald Junke, du hast was importiert jetzt in mein Hirn, Wolfgang, das war großartig. Harald Junke machte keine Trinkpausen. Das klingt irgendwie wie so ein Chuck Norris. Irgendwie,
ja, ja, genau, ja.
Genau.
Ja. Chuck Norris hat schon zweimal bis unendlich gezählt.
Das stimmt. Genau. Ja.
Na, dann sehen wir uns zum Jahresende bei ATX 7000 oder mehr.
Was hast du gesagt, erstes Quartal oder Jahresende?
Jahresende 7000 oder kurz danach.
Ja, also ich bin da skeptisch. Also ich glaube, wir haben zwar genug Stoff, um diese Träume zu erfüllen.
Was hast du denn für einen Stoff? Nein, Spaß.
Das habe ich nicht. Aber ich bin eher mit dem aktuellen Niveau eher zufrieden, als dass ich mir noch eine höhere Stufe erwarten könnte, weil ich mir denke, dass irgendwann einmal dieser Realitätsbezug auch andere Börsen erreicht. Muss ja nicht der ATX so schlecht gehen. Und dann haben wir de facto diese Konnektivität zu anderen. Die große Hoffnung ist die, dass der DAX ein bisschen aus seinem Schlaf, den er bis dato hatte, erwacht, durch die Politik angeschoben. Und wenn es die Politik in Österreich versteht, sich vielleicht aus den untersten Schubladen auch die ein oder andere Kapitalmarktinvestition herauszuschälen, Dann schaffen wir die 7000.
Noch eine Frage an einen Fondsmanager, Wolfgang. Du bist jetzt nicht so der Benchmark-Purist wie die anderen eigentlich. Wenn du jetzt aber zum Halbjahr sagst, eigentlich, da kommt nicht mehr so viel nach und vielleicht geht, was macht man da? Macht man da manchmal zum Halbjahr?
Story-driven. Dann musst du in Wirklichkeit auf genau diese Werte zugreifen oder diese Werte suchen, die sich in einer Sonderbewegung befinden. Also eine Artikel von mir aus, die jetzt da in der Übernahme schon zum zweiten oder wenn ich jetzt korrekt bis zum dritten Mal befindet. So etwas brauchst du dann. Dann brauchst du genau die sich drüber tragen.
Mit einem Floor ein bisschen durch die Angebote.
Oder so, wie es der Gunther vorher die Kapsch erwähnt hat. Die ist gerade in einem ziemlichen disruptiven Status, sich neu zu erfinden. Und die ersten Anzeichen sind wirklich da. Die sieht man nicht, sind ein bisschen verschreckt, weil es so wenig berichten. Aber dahinter spielt sich's wirklich gut ab. Und da ist gutes Know-how da. Eine Politik, die sich in Wirklichkeit vor 3,5 Jahren begonnen hat, komplett neu zu erfinden und das ohne einen Verlust. Die ganze Automobilzulieferbranche hat das nicht geschafft. Und wenn jetzt das Smart Plastic noch dazukommt, kriegen die einen Geschäftsbereich mit zweistelligen EBIT-Margen und nicht bei 11, sondern höher. Und
gerade dem Unternehmen würde ich es im Speziellen vergönnen.
Genau. Wirklich. Und das sind heute de facto diese Oberösterreicher, die um 6 in der Früh die Bundesstraße verstopfen. Aber die arbeiten halt an sich auch manchmal und das nicht so sichtbar.
Ja. Dann spiele ich abschließend nochmal grüß euch, wir sind aus Österreich. Das ist ein bisschen sehr mit Höhen versehen, das Ding, aber es ist eine Original-Single, die wir gesampelt haben. Ich traue mich das jetzt, wenn ich drüber spreche, leider niemanden mehr gefunden, der die Rechte dazu hat, weil ich hätte unglaublich gern gebracht. Lieber Gunter Täuber, danke, dass du zum 4. Mal jetzt in so einer Serie dabei warst. 2-mal Silvester und jetzt 2-mal schon Halbjahr.
Danke, Christian.
Und Wolfgang, auch an dich.
Großen Dank.
Und jetzt spielen wir noch den Song. Grüß euch, wir sind aus Österreich. Tschüss, sagt auch Christian Drasti.